Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Hi Tobias, servus.
Andreas, heute haben wir wieder ein spannendes Interview mit dabei für unsere Hörer mitgebracht. Das heißt, da wir beide nicht mehr spannend sind, haben wir einen Gast dabei, der spannende Geschichten mit dabei hat. Und wir sprechen heute ein bisschen über KI und AI als Hebel in der Kundenzufriedenheit in der Logistik, was uns gleich Daniel Kranz näher erläutern wird. Aber jetzt begrüßen wir erstmal Daniel. Guten Abend, Daniel.
Ihr seid ja so fröhlich mit Moin Moin eingestiegen, dem schließe ich mich gerne an. Moin aus Hamburg, der Daniel und vielen Dank erstmal für die Einladung.
Ja, super gerne. Schön, dass du da bist. Daniel, du bist Experte für digitale Produkte, Customer Service und skalierbare Technologien. Wer dein CV guckt in deine Laufbahn, wird feststellen, du hast dich mit Mobile Apps bei Freenet beschäftigt, hast dann im Verlauf dort weitergemacht, bist dann bei der Otto Group Division Lead für Digital Product and Consulting gewesen, hast da diverse Dinge entwickelt und an den Markt gebracht und hast dann vor einiger Zeit bei vier angefangen, beziehungsweise bist dort Vice President AI. Das
Jo.
legitimiert dich, genau heute hier darüber zu sprechen und uns was beizubringen, unseren Hörern was beizubringen. Wer vier nicht kennt, packen wir natürlich in die Shownotes, kann sich gerade gerne informieren, aber vier ja, ist eine Firma mit 200 Mitarbeitern an den Standorten Hannover, Aachen, Berlin und Karlsruhe und sowie München, verarbeitet 1,2 Millionen Kontakte pro Tag, wobei ihr 70% der Calls gleichzeitig abwickelt und automatisiert und mehr als 1000 Kunden setzen eure Lösung produktiv ein. Genau darüber wollen wir heute sprechen, wie ihr das ganze Thema in der Logistik bzw. bei euren Kunden dann angebracht hat. Insofern freue ich mich immer noch sehr, dass du hier bist und dann auch der direkte Start ins Interview. Vice President AI, ein Titel, den ich zum ersten Mal gelesen habe. Wenn du morgens ins Büro kommst, gibt es dann Roboter und AI, die dir den Kaffee bringen oder hast du auch noch menschliche Kollegen?
Ja, VP AI ist ein Vier-Buchstaben-Jobtitel, ist ganz nice, ne? Ja, also es ist insofern echt eine ganz spannende Frage, als dass es ja durchaus so ein Saying ist, dass wahrscheinlich aktuell so die letzte Generation CEOs am Werke ist, die nur menschliche Mitarbeiter führten. Und also ich habe ganz konventionell ein klasse Team, was mir da zur Verfügung steht. Das sind diverse Abteilungen von Product über Tech, R&D, Marketing und Sales, das Ganze. Und das sind Menschen aus Fleisch und Blut. Nevertheless ist es schon auch so, dass die wiederum alle mit der Unterstützung eigentlich von AI-Agenten arbeiten, ne? Also ich komme gerade lustigerweise aus einem Workshop gestern, wo wir uns nochmal so die Kette der AI-Agents angeguckt haben, die wir so intern nutzen. Und wie du ja an meinem Background aufgezeigt hast, komme ich aus dem digitalen Produkt und habe also früher auch mal als Produktmanager, Product Owner gearbeitet. Und also eigentlich so mein Output waren dann ja so die Requirements, die Anforderungen, auf deren Basis die Entwickler gearbeitet haben. Und das Ganze zu formulieren, hat mich halt viel Zeit gekostet. Und das ist tatsächlich eine Arbeit, die heutzutage unsere Produktmanager einen AI-Agent erfassen lassen, ne? Also klar, die kreative Arbeit, der Input kommt von meinen Kollegen, aber das Ausformulieren der Requirements macht dann ein AI-Agent. Und das ist atemberaubend, was das für ein Produktivitätsgewinn ist, ne?
Okay, das heißt, ihr seid eigentlich schon so in einem Setting, wo viele Logistiker noch sagen, ah, das ist die Zukunft, habe ich jetzt gerade gehört, da wollen wir uns hinbewegen, aber ihr seid in eurer Branche sozusagen da schon einen Schritt weiter. Jetzt fangen wir vielleicht noch ein bisschen früher an. Kannst du uns mal eine Übersicht geben, welche Möglichkeiten heute KI in der Geschäftskommunikation abseits vielleicht der bekannten ChatGPT-Funktionen leisten kann, was dort heute schon möglich ist?
Ja, genau. Also Tobias hat das ja dankenswerterweise schon eingeführt. Also die Company, für die ich arbeite, die vier, das ist übrigens, weil wir ja hier in einem Audiomedium sind, die deutsche Zahl vier. Das ist so im Englischen ein bisschen verwirrend mit der vermeintlichen Angst. Die ist im Bereich Automatisierung von Kundenkommunikation, Kundeninteraktion unterwegs. Sprich, der klassische Und der klassische, die klassische Anfrage unserer Kunden, also unserer B2B-Kunden, ist, sie wollen die Last in der Endkundenkommunikation irgendwie vereinfachen. Und üblicherweise ist das bei unseren Kunden dann so eine Art Journey, dass sie diese Automatisierung in der Kommunikation über verschiedene Schritte gehen und entsprechend ist unser Produktportfolio auch ausgelegt. Üblicherweise ist es eigentlich so, dass als erstes die eigentlichen Service-Mitarbeiter, die Kundenanfragen täglich beantworten, unterstützt werden mit so einem Copiloting-System, einem AI-Assisted-System, wie wir es gerade in einem anderen Zusammenhang auch beschrieben haben, spricht die Kolleginnen und Kollegen in den Service-Centern telefonieren mit Kunden und kriegen gleichzeitig von der AI die entsprechenden Gesprächszusammenfassungen, Übersetzungen, Sentimentanalysen, Details zu Produkten, Sendungsnummern und so weiter. Und wenn sich das bewährt hat, dann ist es häufig bei unseren Kunden so, dass das Ganze eigentlich sich upside down wandelt. Das ist dann gar nicht mehr die menschlichen Mitarbeiter sind, die von der AI unterstützt wird, sondern dass die AI-Assistants in den Lead gehen und von den Menschen unterstützt werden. Sprich, ein AI-Agent handelt, was weiß ich, fünf, ein Dutzend unterschiedlicher Kundenchats und die Kolleginnen greifen ein, wenn irgendwo ein Problem auftaucht. Und wenn das dann super funktioniert, dann geht es wirklich in so vollautomatisierte AI-Konversationen und das Ganze dann wirklich über alle Kanäle, die man sich so denken kann. Also Voice und Text, being it Chat oder WhatsApp oder E-Mail. Und das ist so das Kerngeschäft. Drumherum gibt es dann natürlich noch einiges an Nuancen.
Jetzt hast du gerade schon erzählt, es wird, es, der Mensch fängt an, ein bisschen mehr die AI zu unterstützen, als es umgedreht ist. Jetzt habt ihr ein relativ breites Kundenportfolio, speziell auf Logistiker geschaut, als Logistik-Podcast an der Stelle logisch. Wo sind aus deiner Sicht die Ansätze speziell für Logistiker? Welche Herausforderungen gibt es da vielleicht? Welche praktischen Use Cases gibt es da auch schon?
Ja, wir haben in der Tat relativ viele Logistiker, die an der einen oder anderen Stelle Technologie von uns einsetzen. Und also logischerweise ist da große Volumina an Kundennachfragen. Und es ist für AI so ein furchtbar dankbares Thema, weil es relativ simpel ist, ne? Also wenn es jetzt wirklich um die B2C-Kommunikation geht, dann drehen sich ja 80% der Fälle um den Sendungsstatus und das ist also sehr einfach lösbar. Entsprechend gibt es diese, ich nenne es dann jetzt mal Chatbots, ja auch schon relativ lange bei den großen Playern, weil das ging auch in einer Vor-Gen-AI-Welt mit so NLU-basierten Logiken eigentlich schon ganz gut. Entsprechend ist der Use Case sehr dankbar. Egal eigentlich auf welchen Kanal und so ein Paradebeispiel dafür, wie man die Qualität dann auch im Kundenservice merklich verbessern kann. Ne? Weil wenn man diesen Großteil der Kundenanfragen, die einfach nur den Sendungsstatus abfragen wollen und man weiß den auch oder eine Umverfügung machen wollen und man kann das alles automatisiert machen und kann diesen großen Batzen wegnehmen und sich dann mit den menschlichen Kolleginnen und Kollegen auf die 20% der Fälle konzentrieren, wo es halt wirklich kompliziert ist, wo nämlich auch in den Systemen nicht steht, wo die Lieferung ist und so weiter. Das führt halt, ne, neben den Effizienzgewinnen auch zu einer deutlichen Steigerung in der Kundenzufriedenheit. Weil das ist, um so einen kleinen Exkurs dazu machen, die Leute, die den Kundenservice verantworten in irgendwelchen großen Unternehmen, die müssen ja auf zwei sehr gegensätzliche KPIs optimieren. Ne? Einerseits die Kosteneffizienz, andererseits den NPS. Und das kann man so eigentlich ganz schön in Einklang bringen.
Also geht es dann hauptsächlich um die stumpfe Masse sozusagen, ne? Diese, wo bleibt meine Sendung? Ich habe sie heute erwartet, sie ist noch nicht da, und dann schaut sich das System das Tracking an, was vorhanden ist, und sagt, okay, nach meinen Informationen ist die Anlieferung heute um 19.30 Uhr, vielleicht etwas später, als du erwartet hast, aber es kommt noch. Und wenn ich das dann am Tag 10.000 Mal mache, dann habe ich halt potenziell 5 mehr menschliche Kollegen, die wirklich sich die komplexen Themen angucken können.
Ja, also eigentlich, also gerade so in Logistik, und das ist, sind dann ja auch viele E-Commerce-Themen, ne? Also Händler sind natürlich auch Kunden, eigentlich Themen, wo man als Verantwortlicher dann auch sagt, ja, das habe ich doch alles im Self-Service verfügbar. Trotzdem, nur die Kunden wählen halt den Kanal, den sie mögen, und der ist erstaunlich noch oft wirklich das Telefon. Oder andere Generationen dann im WhatsApp oder ähnliches. Und genau, also das eine ist die stumpfe Statusabfrage, das andere ist natürlich die Umverfügung. Ne? Also Lieferung ist angekündigt, ich bin nicht zu Hause, Paketshop, Nachbar, Ablageort. Und da, ja, da kann man viel Last wegnehmen und viel Kosten sparen und sich auf die relevanten Themen konzentrieren. Ja.
Und was du sagst mit dem Kanal, wie ich kommuniziere, der Standard, also wie wir auch, der Logistiker sagt, ich habe einen Prozess definiert, er muss ja nur auf die Homepage gucken und er findet die Informationen, aber die breite Bevölkerung der Endkunden, denen ist ein standardisierter Prozess gar nicht so wichtig, sondern die sagen, ja, ich habe schon immer angerufen.
Immer dieser nervige Kunde, ja.
Genau. Okay.
Ja, ja. Okay, ja, verstanden. Klar. Also, und das Schöne ist natürlich, wenn man es denn schon für beispielsweise die Website aufrufbar gemacht hat, dann hat man ja auch die entsprechenden APIs dahinter und so, was dann das Aufsetzen von einer AI-Lösung viel einfacher macht. Und wie gesagt, dieser Case war eigentlich auch schon in einer, ich nenne es jetzt mal, vor ChatGPT-Welt gelöst. Nur die Customer Experience war halt grottig, ne? Weil du hast gerade also vom Prozess gesprochen. Sobald der Kunde sich einen halben Meter neben den Prozess gestellt hat, kam das berühmte "Sorry, I didn't understand your request, can you repeat it again?" oder so. Ne? Und das kann man jetzt dank der Large Language Modelle natürlich elegant abfangen und kommt in einen smoothen Dialog, auch voice-basiert.
Okay, sehr cool. Du hast vorhin schon ein bisschen so eine Mehrstufigkeit beschrieben, mal ganz kurz umrissen. Wenn jetzt jemand sich angesprochen fühlt und sagt, ja cool, super, wir hatten unsere Erfahrung mit einem simplen Chat-Modell, wir sind damals gegen die Wand gelaufen und haben es wieder abgestellt oder haben es wieder reduziert, aber jetzt hört sich ja so an, als ob das wirklich gut funktioniert. Wie empfangt ihr den Kunden, wenn er sagt, ich habe Interesse, ich möchte gerne in das Thema rein? Wie nehmt ihr ihn an die Hand? Was sind die wichtigsten Schritte?
Ja, das ist in der Tat eine sehr gute Frage, nämlich das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Also technisch oder AI-seitig ist wirklich fast alles inzwischen gelöst. Also es ist gar nicht mehr so eine Raketenwissenschaft, solche AI-Agents aufzusetzen. Die eigentlichen Herausforderungen sind wirklich die Umsetzung. Was wir machen, wir haben ein kleines Tooling entwickelt, das nennen wir den AI Strategy Canvas, dass wir uns in einem Erstgespräch mit den Interessenten hinsetzen und genau diese Themen abklappern. Was willst du eigentlich? Was brauchst du eigentlich? Wenn es jetzt wirklich um Kundenkommunikation geht, was sind eigentlich die Hauptkundenanliegen, über welche Kanäle kommen die, sind das statische oder dynamische Inhalte, ne? Also irgendwelche FAQ-Inhalte, oder braucht es da Zugriff auf Schnittstellen, habt ihr die Schnittstellen verfügbar, wie gut ist die Datenqualität und all sowas. Ne? Und das Lösen dieser Hausaufgaben ist fast das, oder das fast streiche ich, ist eigentlich die größere Herausforderung als das eigentliche Aufsetzen des AI-Agents. Häufiger haben wir bei Kunden weniger einen AI-Aufsetzungsthema als tatsächlich erstmal noch so eine Art digitale Transformationsprojekt vorweg. Ne? Und gerade in großen Unternehmen, ne, das wisst ihr selber, also ne, dann gab es Zukäufe, unterschiedliche Systemwelten sind nicht miteinander kompatibel und so. Ne? Und das sind so die Dinge, die man irgendwie erstmal so vorweg lösen muss. Der Rest ist inzwischen wirklich relativ gut lösbar. Selbstverständlich kann man mich auch kontaktieren und nach dem AI-Strategy Canvas fragen.
Das packen wir natürlich unten in die Shownotes. Das klingt ja grundsätzlich so ein bisschen danach, als wären eure AI-Agents so ein, ja, wie soll man das sagen, so ein Stück weit vielleicht das Rennauto. Und ihr setzt es auf eine Buckelpiste aus Sand mit Schlaglöchern. Das heißt, das, was du gerade als digitale Transformation beschrieben hast, was eventuell dann noch vorher gemacht werden muss beim Kunden, damit ihr die Daten dann halt eben bekommt, damit sie zugesetzt werden müssen, ist halt eben dann quasi die Asphaltstraße, die ihr an der Stelle so ein bisschen dafür sorgen müsst, dass sie dann halt eben kommt. Jetzt ist das gerade in größeren Unternehmen ja durchaus mit Change Management verbunden. Das sind Veränderungen, wo man an der Stelle dann auch immer ja, den Mitarbeiter mitnehmen muss. Wie wird das von euch, also was sind für euch so essentielle Faktoren dabei und wie wird das von euch in dem Prozess begleitet, beziehungsweise dann halt eben auch berücksichtigt?
Ja, couldn't agree more. Also du hast vollkommen recht. Also dieser Shift zu AI-unterstütztem Prozessen, nenne ich es jetzt einmal, der ist ja wirklich so disruptiv, dass es eigentlich kein, wie immer bei neuer Technologie, es ist nur zu 20% ein Tech-Thema und zu 80% ein Change-Thema. Und vielleicht noch mal kurz zu meinem Hintergrund. Also die Aufgabe, die ich jetzt habe, mache ich ungefähr ein Jahr. Davor war ich in einem größeren Konzern bei der Otto Group an der Schnittstelle zwischen digitalem Produkt und Beratung unterwegs. Und sprich, also diesen initialen ChatGPT-Moment vor 3 Jahren, den habe ich konzernseitig mitgenommen. Und da haben wir auch also diese klassischen Fehler gemacht, dass wir irgendwo im Konferenzraum auf PowerPoint-Level wahnsinnig kluge Konzepte entworfen haben, welche Prozesse im Marketing, Finance, sonst was man jetzt mit generativer KI optimieren könnte. Und haben dann auch ne, irgendwelche POCs aufgesetzt und so weiter. Und uns dann gewundert, warum das jetzt nicht abhebt. Das, so dieser klassische Fehler. Es geht nur, wenn man von Tag 1 die Fachbereiche, die Leute, die es wirklich betrifft, an die Hand nimmt. A, natürlich offensichtlich, um zu einem besseren Ergebnis zu kommen, aber um auch diesem Not invented here und ne, lass mich damit in Ruhe entgegenzutreten. Und ich glaube auch nicht, dass es realistisch ist, von heute auf morgen die Patterns dann radikal zu wechseln, sondern dass es iterativ sein muss. Ne? Also um jetzt nochmal zu dem Thema Kundendialog, Kundenkommunikation zurückzukommen. Ich glaube, es ist gut, wirklich erstmal mit so einem Co-Piloting anzufangen und dann diese Human Oversight, bevor man in eine Vollautomatisierung geht. Und wenn ich in einen anderen Bereich gucken will, der gerade dramatisch verändert wird durch AI, dann ist das ja Software Engineering. Und auch heute ist es eigentlich schon möglich, wirklich in natürlicher Sprache zu coden. Ne? Also eigentlich nur noch Prompts einzugeben und dann wird der Code generiert. Und das ist noch nicht bei 100%, aber es ist auch nicht weit weg davon. Und in einer rasenden Geschwindigkeit entwickelt sich das weiter. Und das ist also auch so radikal, wie sich das Selbstverständnis und die Arbeitsweise von Software-Engineers gerade wechselt. Da bedarf es genau dieses gleichen Change-Managements, die Kolleginnen und Kollegen an die Hand zu nehmen und so langsam zu überlegen, wie kann man in diese Welt gehen. Also das ist schon wirklich das, was da gerade los ist, so, ne?
Aber es ist für uns als Logistiker ist ja auch beruhigend, dass auch ITler oder dass auch andere Arbeitsbereiche dann im Endeffekt die gleichen Herausforderungen haben, weil man ja manchmal das, also als Logistiker hat man manchmal das Gefühl, andere sind voraus, weil sie sich früher mit dem Thema beschäftigen. Im Moment bei der generativen KI ist es vielleicht das Marketing, vielleicht sagen wir mal, alle Kreativabteilungen. Aber es ist ja schön, wenn es dann im Endeffekt alle trifft und dann muss es ja auch die Organisation lernen. Darum geht es ja, ne? Dass die Organisation dieses neue Werkzeug für sich versteht und wahrscheinlich dann auch, also der Meister beherrscht das Werkzeug, ne? Der Meister weiß, den Tennisschläger, den muss ich so und so bespannen, damit er das liefert, was ich brauche. Und da ist es ja ein bisschen ähnlich. Wir müssen dieses neue Werkzeug KI halt als Organisation lernen, oder? Oder als Unternehmung.
100%. Also ne, die Company, für die ich arbeite, die Vier, also wir sind eine AI-Company, unsere Domain ist 4.ai, aber auch wir haben natürlich jetzt nicht nur irgendwie Data Scientist und was weiß ich was, sondern haben ja auch ganz normal alle Corporate Functions und wir nehmen genauso die angesprochenen Marketeer oder in der Rechtsabteilung oder sonst was an die Hand und bringen dieses Tooling in die Organisation, womit wir da ganz, also jetzt wirklich, also in Perspektive 4, womit wir ganz gute Erfahrungen gemacht haben, sind mit Hackathons, company-wide Hackathon. Also jetzt nicht nur die Software-Engineers, sondern dass wir sagen, okay, also was weiß ich, ne, jetzt zum Beispiel Personalabteilung, was sind Prozesse, was sind Herausforderungen, die euch nerven, mit die euch täglich rumschlägt? Reicht vorher das Thema ein. Wir staffen ein cross-funktionales Team und zeigen mit unseren eigenen Tools, was man denn machen kann, um jetzt Bewerbungen zu screenen oder sonst was. Ne? Damit haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht. Und um noch einen ganz anderen Gedanken anzuschließen, weil du ja meintest, ganz spannend, unterschiedliche Perspektiven außer der aus der Logistik zu hören. Ja. Also auch im Marketing ist das gar nicht so einfach. Also auch gerade das Nachweisen, was es denn jetzt eigentlich gebracht hat und so weiter. Ne? Also klar, anders, nochmal anders reingekommen. Also der Grund, warum ich jetzt auch in diesen Bereich bei der Vier gewechselt bin, ist der Bereich Kunden, Kommunikation, Dialog, Service ist intellektuell herrlich einfach. Also man hat im Moment die menschliche Bearbeitung in irgendwelchen outgesourcten Callcentern und weiß, da kostet mich jetzt irgendwie ein Anruf, was weiß ich, 1,20. Und wenn ich es mit einem AI-Agent mache, dann kostet mich, sagen wir mal, 40 Cent. Das ist intellektuell herrlich einfach, es ist technologisch beherrschbar und es ist, glaube ich, so der Bereich der Wertschöpfung in Unternehmen, wo AI-mäßig losgelöst vom Software-Engineering gerade am meisten passiert. Schon im Marketing wird es schwieriger. Also klar kann man jetzt irgendwie sämtliche SEO-Texte automatisieren oder sonst was, aber den tatsächlichen monetären Nutzen und so dann direkt nachzuweisen, wird schon schwieriger, meiner Erfahrung nach. Ne? Und von daher, nee, ich glaube, da müsst ihr euch in der Logistik überhaupt nicht verstecken, weil meine Vermutung wäre, dass ihr ja schon seit eher Jahrzehnten KI-optimierte Prozesse habt und entsprechend da auf einiges aufsetzen könnt, was es im Marketing so nicht gibt. Ne?
Also wir haben häufig durch Algorithmen optimierte Prozesse, sei es jetzt in der Tourenplanung, Routenplanung, sei es in der Führung von Staplern innerhalb von Warehouses, sei es in der Bestandsführung, wo führe ich den Bestand, in welcher Höhe und so weiter. Aber du hast schon recht, die Logistik ist relativ transparent, was das Messen von Input-Output angeht. Wie viel Mühe stecke ich rein, was kriege ich da draus? Dadurch, dass ich den Net Promoter Score habe, wer das nicht kennt, den Begriff, da bewertet mich der Kunde, wenn er sein Paket bekommen hat, ob er zufrieden ist zum Beispiel. Würde er mich weiterempfehlen, ist die Kernfrage. Und deshalb sind wir relativ gläsern, was KPIs angeht, jetzt im Vergleich, also ja, gläsern und auch Input-Output ist relativ in einem guten Verhältnis oder linear, kann man sagen, oder das eine ist ein Hebel für das andere. Und da sind andere Bereiche wahrscheinlich schwieriger zu fassen, ja. Du hast jetzt schon ein paar Mal, also man spürt deine Also deine Begeisterung für AI und wie du beschreibst, was die Technik kann, da hältst du dich ja sehr zurück. Es wirkt so, es ist überhaupt kein Thema mehr, es geht, ja. Gibt es denn noch Grenzen? Gibt es denn noch Prozesse, wo du sagst, ja, das haben wir noch nicht ganz geschafft? Da sehen wir momentan den kommerziellen Einsatz mit einem klassischen Projekt, hier Input, da Output, noch nicht. Also wer nicht jugendforschen möchte, der soll davon die Finger lassen. Gibt es noch solche Bereiche, wo du davon abrätst, jetzt sofort die KI draufzuwerfen?
Ja, ich gebe dir recht, dass ich glaube, noch vor einem halben Jahr hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen zurückhaltender argumentiert. Tatsächlich ist also die Geschwindigkeit, in der sich die Qualität der Output verbessert, so beeindruckend, dass ich da erstaunlich selbstsicher, selbstbewusst bin. Und das gilt jetzt gar nicht irgendwie, hey, die vier geht über Wasser und macht irgendwie alles besser als die anderen. Nein, also wir setzen ja auch auf bekannte Modelle und so und bauen halt drumherum dann entsprechend die Sicherheitsnetze und so weiter. Aber in diesen Jahren, seit 3 Jahren seit diesem Chat-GPT-Urknall, ne? Also klar gab es irgendwie Large Language Modelle auch schon vorher und so, aber das ist ja nun mal jetzt irgendwie der Startpunkt gewesen, ist die Geschwindigkeit, in der sich die Themen weiterentwickeln, so beeindruckend, dass es für mich weniger eine Frage der AI-Modelle darunter ist, sondern eher der Konzeption. Und selbst, also ich bin jetzt kein extremer Supply Chain-Experte, ne? Aber wenn ich jetzt in so einen komplizierten, mehrstufigen Prozess irgendwie, ne, ich habe halt irgendwie einen gewissen Lagerbestand und monitor den und treffe dann automatisiert irgendwelche Entscheidungen und bestell nach und mache vielleicht Preisverhandlungen oder was weiß ich, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, diesen ganzen Prozess irgendwie AI abzubilden, dann wäre ich selbstbewusst genug, das heute auch aufzusetzen, aber erstens also iterativ viele verschiedene AI-Agents, die hintereinander hergeschaltet sind. Also der eine monitort den Bestand und kommt irgendwie zu einem Ergebnis und gibt irgendwie eine Empfehlung und übergibt diese Empfehlung an den nächsten und hätte dazwischen immer eine Human Oversight. Ne? Also und von daher, ja, ich bin da begeistert und glaub daran. Und das war nicht immer so, ne? Also ich weiß noch, also die ersten 1,5 Jahre oder so, oder vielleicht sogar 2 Jahre nach dem ChatGPT-Moment, haben wir auch bewusst gesagt, nein, dieses Halluzinationsthema ist noch zu krass. Wir können das nicht auf die Endkunden loslassen. Wir machen weiter an den NLU-Ansatz, also eben nicht dieses Generative. Ich überlege mir nach einer Wahrscheinlichkeit, was jetzt das richtige Ergebnis wäre, sondern ich habe ganz klar binär erkenne ich den Kunden, das Kundenanliegen oder nicht. Und wenn ich sehr selbstsicher bin, dann gibt es genau eine Antwort. Das haben wir auch lange gemacht, ne? Inzwischen ist da aber meiner Meinung nach der Tipping Point, dass man das Restrisiko tragen kann. Und wenn man in supersensitiven Finanz- oder irgendwas Segmenten unterwegs ist, dann bitte mit Human Oversight, ne? Nochmal eine menschliche Qualität. Also ich weiß, ich monologisiere hier, wahrscheinlich ja, ihr habt recht, meine Begeisterung. Aber vielleicht noch eine Anekdote tatsächlich. Als wir den allerersten Gen AI-basierten Anwendung im Kundenservice aufgesetzt haben, noch in meiner alten Funktion, dann war es auch so, ja, wir wissen nicht weiter, aber kein Thema, dann wende ich doch hier an unsere Hotline. Und rausgegeben wurde aber, warum auch immer, die britische Covid-Helpline. Und das ist halt irgendwie eine lustige Anekdote, ne? Aber wenn es dann um IBANs und so geht, ne? Aber da sind wir viel weiter. Also das entwickelt sich so rasant, das ist wirklich beeindruckend.
Die Frage war nur, weil ja bei uns, also viele, die sich mit dem Thema nur am Rande beschäftigt haben, weil sie irgendwie auf ihrem Handy sagen, gut, da kriege ich jetzt auch eine KI-Antwort, die haben ja noch das Gefühl, das ist so ein God-Mode, ne, da schmeiße ich alles rein und da kommt am Ende was Besseres raus als heute. Wenn du jetzt beschreibst, naja, wir würden es schon unterbrechen, also die Gefahr, dass dann du morgens ins Büro kommst und die KI hat zwei Containerschiffe mit irgendeinem Artikel bestellt. Durch dieses Runterbrechen und in Schritte packen und immer wieder dazwischen so ein kleiner Checkpoint, wo ein Mensch sagt, ja, du bist noch richtig unterwegs. Dadurch schaffe ich ja Sicherheit und dadurch vermeide ich ja solche massiven Fehler, die beim reinen God-Mode ja durchaus zustande kommen könnten. Also das ist ja auch ein Learning. Und dieses
Ja.
Learning haben ja viele von uns noch nicht, weil sie eben noch nicht, also ihr seid halt schon eine gewisse Zeit voraus, weil ihr durch diese Learnings schon durch seid, wahrscheinlich, ne?
Ja, und ich würde auch gar nicht mir jetzt zumaßen, der perfekte Solution Engineer für das Aufsetzen von AI Agents sein. Ich bin ja auch nur so eine Management-Pfeife. Aber das ist auf jeden Fall mein persönliches Learning. Für jeden Untertask einen eigenen Agent, weil das macht es beherrschbar. Ne? Also ich kann die Fehlerquelle lokalisieren. So, ne? Und genau, bei solchen sensitiven Themen, die ja auch nicht zeitkritisch sind. Ich meine, Kunden oder nicht extrem zeitkritisch. Ne? Kundendialog kann ich jetzt nicht sagen, warte ich 20 Minuten, bis jemand drauf geguckt hat. Aber bei den meisten Logistikprozessen sollte das ja möglich sein.
Du hast gerade schon gesagt, neben dem Einsatzgebiet, so also Customer Service, das war ja dann also vor allen Dingen Chatbots und was du bisher im Podcast halt eben gesagt hast, wird KI ja auch immer weiter so ein Stück weit ein Entscheidungsberater. Das war ja das, was ihr gerade angesprochen habt. Es werden also Untertasks gebildet, die dann durch die KI erledigt werden und dann ist immer der Human in the Loop, der dann halt eben da drin sitzt und dann quasi auf die Weiter-Taste drückt. Ne? Jetzt aber nochmal trotzdem die Frage so ein Stück weit von Andreas aufgegriffen. Wo glaubst du, ist denn da die Grenze von dem, was AI gerade kann? Du hast vorhin gesagt, vor einem halben Jahr hättest du nach eher defensiv geantwortet. Heute würdest du sagen, naja, also damit geht schon eine ganze Menge. Ich würde da nicht mehr defensiv antworten, gerade mit den Vorstellungen oder den Abweichungen, die LLMs an der Stelle dann halt eben auch haben oder auch KI-Agenten haben können. Aber das ist ja nach oben nicht dauerhaft skalierbar. Ne? Was glaubst du, wird da vielleicht irgendwo so die Wand, ob jetzt als Entscheidungsberater in der Supply Chain oder halt eben diese kleinen KI-Agenten oder halt eben Customer Service, also glaubst du, da gibt es eine Wand, wo die irgendwann mal gegenrennen, wo wir dann die nächste Entwicklungsstufe brauchen oder skaliert sich das jetzt einfach hoch?
Das ist ja schon fast so so eine, philosophisch ist es ein großes Wort, ne? Aber also die Tech-Konzerne nehmen ja alle gerade diese Fantastiltrillionen in die Hand, weil sie sagen, es ist das Rennen um, ne, die allumfassende Superintelligenz. Und wer die als Erster hat, ist quasi unstoppable, ne? Und kann dann. There is no limit. Ne? Ich vermag nicht einzuschätzen, an welcher Stelle dieses Rennens wir sind, und wird sich das auflösen? Wahrscheinlich ja. Ist das gut und so weiter? Habe ich dann auch selber keine abschließende Meinung zu. Ne? Das ist wie in meinem Leben, ne? Hat so seine Vor- und Nachteile. Was jetzt das Erschaffen von Dingen und Prozessen und so angeht, haben wir, glaube ich, in der Tat noch, sind wir wirklich noch am Anfang und kriegen gerade erst so eine Idee davon. Also tech-affinen Leuten kann ich nur empfehlen, mal mit Lovable rumzuspielen. Also Lovable ist sicherlich vielen Hörern auch bekannt, weil es so regelmäßig gerade durch die Presse geht. Skandinavisches Startup, gibt es jetzt, glaube ich, 14 Monate, ist mit 3 Milliarden bewertet, wie das in diesem AI-Zeitalter gerade so ist, wo ich wirklich rein in natürlicher Sprache digitale Anwendungen bauen kann. Also, ihr könnt das Hobbyprojekt eurer Wahl, ne, was weiß ich, irgendwie einen Laufberater, eine Rezeptdatenbank, you name it, in natürlicher Sprache, also es muss jetzt noch nicht mal sophistiziertes Prompten sein, in ein Interface eingeben und der baut euch in Sekundenschnelle die entsprechende Website, die entsprechende App. Und die Company gibt es ein Jahr und ich kenne die dann wahrscheinlich seit einem Dreivierteljahr und ich habe das erste Mal damit rumgespielt und dachte, ja gut, ne? Was für Mist, ne? Funktioniert ja null. Halbes Jahr später stehe ich da wirklich mit offenem Mund, ne? Und wir haben da vor einem Monat oder so auch in so einem eintägigen Workshop mal so eine Zukunftsvision unserer eigenen Plattform irgendwie wirklich nur so einfach, um es mal anfassbar zu machen, gebaut. Und das ist schon so wahnsinnig beeindruckend. Und das sehe ich halt in vielen Bereichen. Finde ich das jetzt als denkender Mensch alles unbedenklich? Nein. Ne? Und, ne, wenn ich so an Kreativität, Musik und so weiter denke, nevertheless ist das so die Welt, in der wir uns bewegen, wo wir einfach eine ganz andere Absprungsbasis haben. Ne? Also sowohl im beruflichen als auch in allem anderen startet man jetzt immer schon mit einem 80, 90% Ergebnis und die ganze Kreativität geht wahrscheinlich in diese letzten 20, 10% und da geht die Differenzierung los. So, ne? Das wäre so meine These, Vermutung. Aber es sind jetzt schon
Okay.
echt die großen Fragen, auf die ihr mich hier aufs Glatteis
Na,
schiebt.
es kam mir einfach nur gerade, ne? Weil,
Ja,
also,
zu Recht, ist ja auch spannend.
wenn man in der Geschichte halt eben zurückschaut, sei es jetzt also in der Geschichte, keine Ahnung, der Römer, der Griechen, aber auch Unternehmen, ne? Also die Unternehmen, die vor 30 Jahren groß waren, die müssen heute nicht mehr zwingend groß sein. Es gibt immer halt eben, es gibt Technik, ne? Und jetzt gerade das, was du gesagt hast, musste ich direkt an Bergbau denken, ne? Also die ersten sind mit der Spitzhacke losgelaufen, ne? Und dann haben wir es halt eben industrialisiert und haben Unmengen an Kohle aus dem Berg rausgeholt. Und heute brauchen wir es nicht mehr, weil wir uns halt eben entsprechend weiterentwickelt haben. Da hat mich einfach interessiert, ob du da halt eben irgendeine natürliche oder unnatürliche Barriere halt eben dann an der Stelle siehst und findest, wo du glaubst, dass es da halt eben dann enden könnte, wobei ich dir tendenziell voll zustimme, dass ich auch glaube, wir sind am Anfang, ne, oder beziehungsweise irgendwo im ersten Drittel unterwegs und können uns heute noch nicht wirklich ganz sauber vorstellen, was das halt eben dann für uns bedeuten wird in der Zukunft.
Ja, und gleichzeitig, um uns jetzt alle wieder in die Realität unseres Alltags zurückzuholen, ne? Also die Anfragen, also ihr könnt euch vorstellen, also es mangelt nicht an Nachfrage, ne? Auf dem Thema ist natürlich Momentum, aber die Anfragen, die wir dann de facto von Kunden bekommen, ne? Die sind jetzt nicht die sophistizierten Logistikprozesse, wie Andreas und ich sie so ganz oberflächlich gerade durchgespielt haben, sondern da geht es wirklich um irgendwie Vorqualifizierung am Telefon oder so, ne? Also die Kunden sind schon happy, wenn bevor an den menschlichen Agent übergeben wird, einmal ne, die Authentifizierung und das Kundenanliegen und so geklärt ist, ne? Also das, was technisch möglich scheint und das, was operativ gerade umgesetzt ist, da ist eine Riesenlücke. Ne? Und Zukunft kommt immer schleichend. Das wird uns auf viele Jahre beschäftigen. Ne? Und gerade so Ende letzten Jahres oder im Herbst letzten Jahres waren auch vermehrt schon mal so erste Stimmen laut, so von wegen, naja, wir haben jetzt viel irgendwie in AI investiert und so, so richtig den Return sehen wir noch nicht. Ne, viele Projekte scheitern, und ich glaube, das liegt nämlich genau an so Sachen wie Datenqualität, Prozessen und so weiter. Von daher, also dieser Übergang wird schleichend sein, ne? Aber es wird diese Extrembeispiele geben, die einem aufzeigen, wie es geht, ne? Und gerade irgendwie kleinste Companies, die wahrscheinlich irgendwie ein Dutzend Mitarbeiter haben und irgendwas Gigantisches aufbauen, weil sie einfach ganz neu denken, ne?
Also ich nehme auf jeden Fall jetzt aus dem Podcast mal deinen Respekt auch vor dem Tempo der Veränderung mit. Na, das glaube ich ist was, und wo du vorhin gesagt hast, geht iterativ an die Themen ran. Das ist ja eher so die, also du musst nicht der Schnellste sein, aber es wäre schon ein bisschen fahrlässig, sich gar nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Na, das wäre für mich so die Konsequenz aus deinem. Oder wäre für mich so eine Essenz aus dem, was du jetzt erklärt hast. Das ist eine wahnsinnig schnelle Veränderung. Wir wissen gar nicht genau, wo wir in 2 Jahren stehen. Das kann natürlich auch irgendwelche Rückfälle wieder geben oder Erfahrungen, die negativ sind. Aber da kommt was Neues. Ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen so internetmäßig an. Vielleicht ist es viel mehr. Aber so wie die ersten Homepages, ja, der verkauft jetzt auch sein XY über die Homepage und jeder hat gelächelt, ne? Heute bestimmt der E-Commerce den Handel oder treibt ihn zumindest vor sich her. So also ein bisschen ähnlich fühlt sich das an. Und ich glaube, philosophisch muss man auch gar nicht tiefer eintauchen. Ein Punkt hätte ich am Ende noch, der so ein bisschen am Rand ist. In der Kommunikation sind diese KI und Werkzeuge schon relativ weit. Was spürst du denn, wie verändert es denn die Sache, an der es arbeitet? Also wie verändern diese KI-Tools die Kommunikation? Wie wirkt sich das auf das Gesamtsystem aus?
Und du sagst, wir werden nicht philosophisch wieder.
Naja, es ist schon ein bisschen, also ich will es auch gar nicht so lang machen. Ich könnte noch dazu sagen, versuch's mal in 3 Sätzen zu packen, aber das ist halt schwierig. Da kann man einen eigenen
Ich
Podcast
kann
drüber machen, ne? Da.
es mir einfach machen. Ich klaue da ein Zitat von Pip Klöckner, dem Tech-Analysten, der sagt, Human-made wird das neue Biosiegel. Also ich glaube, das beginnt ja jetzt schon auf so den gängigen Plattformen, dass man mit so viel KI-generierten Content überflutet wird, dass es ja zu einem Qualitätsmerkmal wird, was menschgeneriert ist. Und da gilt wahrscheinlich das Gleiche wie vorhin. Aber die Absprungsbasis ist eine andere. Ne? Also auch der Mensch, der einen Content generiert hat, hat schon mal diese 80% Absprungbasis und dann kommt noch mal die eigentliche Kreativität, der eigentliche Twist, das übers normale Null hinaus.
Okay, sehr cool. Also fühlt sich ein bisschen an wie auch bei anderen Techniken. Ne? Da hat man in den 80ern mit PCs seine 12 Stunden als Kind gezockt, bis irgendwann gesagt hat, ah, ist nicht ganz so toll. Ne? Bei Social Media hatten wir so eine Übernutzung, wo wir alle dran arbeiten, dass es wahrscheinlich weniger wird und auch KI ganz frei bis zum Exodus zu nutzen, wird wahrscheinlich wieder ein Stück sich einfangen und die Menschen werden feststellen, gewisse Regeln sind sinnvoll und da sagst du, okay, kann dann irgendwie so Human Approved oder was weiß ich, ein Siegel irgendwann geben, damit die Angst vor dem, dass es nicht valide, nicht stimmig ist, dass die genommen wird. Ja.
Ja, und sorry, jetzt hast du noch einen Gedanken bei mir getriggert mit dem PC. Tatsächlich war ja so vor unserer Zeit wahrscheinlich die PC, IBM, MS-DOS-Welt ja auch eine andere als die Interfaces, die wir jetzt vor uns haben, die wir halt mit der Maus bzw. per Touch bedienen. Und ich glaube, das Gleiche wird durch AI-Assistance passieren, dass ganz viele Interfaces, die wir jetzt noch vergleichsweise kompliziert mit Spezialwässern bedienen, ne, Bing, It, Excel oder sonst was, wir alles irgendwie nur noch in natürlicher Sprache irgendwie unsere Anweisungen geben und das Ergebnis bekommen. Ne? Und das wird wahrscheinlich so der Shift im Arbeiten. Und das macht wahrscheinlich neue Dinge möglich. Und du hattest das ja gerade irgendwie so, das Gespräch eigentlich so schön ja nochmal irgendwie so in der geraden Linie zusammengefasst. Und diesen Weg zu begleiten, ist das Change Management. Ne? Und da iterativ vorgehen aus dem Ist in das Neue, das wird unsere aller Aufgabe. Und die wird spannend und hoffentlich cool.
Jetzt hast du einen Gedanken bei mir getriggert, den muss ich dann leider noch mal hinten dranhängen.
Weil jetzt sagst du gerade, ich kann theoretisch ja irgendwann alles in natürlicher Sprache dann halt eben machen und der KI-Agent oder der AI-Agent macht es dann am Ende. Wenn ich mich heute mal in öffentliche Verkehrsmittel setze und Gesprächen dort lausche oder also auch nachmittags mal im Fernsehen Interviews folge, wo ist dann der KI-Agent für die Übersetzung von der Sprache in vernünftigen Prompt? Weil mit der Sprache, ohne das jetzt böse zu meinen, aber ich finde, dass Sprache halt eben immer mehr internationalisiert. Das heißt, du hast im Englischen Begriffe, die im Deutschen eine andere Bedeutung haben, aber angewendet werden. Wie siehst du das? Das ist gerade der Gedanke, der mir durch den Kopf geht, weil letzten Endes, wenn ich das in Sprache dann halt eben artikulieren möchte, wird es ja dann auch herausfordernd für die KI im Hintergrund, dann also die Absicht dahinter dann zu erkennen.
Das ist ja die Magic, die es wirklich erstaunlich gut beherrscht. Also A, also in einer vor Gen-AI-basierten Welt war es auch ein Albtraum, mit unterschiedlichen Sprachen umzugehen, weil man dann jeden Intent in jeder Sprache kompliziert anlernen musste. Heutzutage kannst du ja mit den Assistenten mitten im Satz die Sprache wechseln und das stresst den nicht. Aus dem Kontext zu verstehen, ist das jetzt Dope irgendwie gerade irgendwie als cool, als Droge oder als Brand oder so gemeint. Das ist ja genau diese Wahrscheinlichkeitsberechnung, dass die Large Language Modelle das erstaunlich gut können. Wahrscheinlich auch nicht immer perfekt, aber da wäre jetzt meine oberflächliche Meinung kein Problem. Aber
Okay,
vielleicht bin ich auch zu optimistisch.
ich bin gespannt. Wir sprechen in 3 Jahren nochmal. Wenn das in dem Tempo weitergeht, haben wir dann
Anderthalb.
vielleicht das Problem. Anderthalb,
Anderthalb.
okay, alles klar. Dann
Also aus dem
okay.
Projektgeschäft kann ich sagen, ob es dann mehr Missverständnisse gibt als zwischen zwei Menschen, das wage ich auch mal zu bezweifeln,
Fair,
weil dort
fair.
hast du es ja noch viel extremer, teilweise in internationalen Projekten über eine API zu sprechen. Das ist manchmal auch schwierig. Ja.
Ja, und da gibt es ja jetzt auch dann diese neue Standards für APIs, die extra für AI-Agents sind, die sich mit diesem Sprachquatsch gar nicht mehr rumquälen, sondern untereinander dann ihr eigenes Ding machen. Ne?
Ja, sehr cool. Mega. Da sind wir echt abgetaucht. Ist ja auch ähnlich wie du Begeisterung dafür im beruflichen Umfeld aufbringen kannst, habe ich so einen ganz kleinen Funken an privater Begeisterung. Finde das super spannend, darüber zu sprechen. Und interessiert mich. Aber nichtsdestotrotz wollen wir ganz am Ende unsere obligatorische Frage auch unserem Gast dann noch einmal stellen. Und das bist in dem Moment dann du. Und die Frage geht an dich. Und zwar, welches Medium, sei es ein Buch, ein Film, ein Podcast, eine Person, vielleicht halt eben dann am Ende auch, war für dich Inspiration oder hat dir auf dem Weg geholfen und einen Impuls gegeben, den du unseren Hörern empfehlen möchtest?
Also tatsächlich ist so für Business Tech und all sowas, ne, darum bin ich auch gern bei euch, meine Haupt- und Lieblingsinformationsquelle Podcast. Gleichzeitig habe ich für so AI-Themen, wie es mich interessiert, noch nicht den perfekten gefunden. Also es gibt natürlich, ne, wen wundert's, sehr viele Formate. Aber viel beschäftigt sich dann doch irgendwie, ja, was ist jetzt, was macht jetzt Gemini, das neueste Modell gegenüber denen und so. Das ist so, mich interessiert mehr so die Anwendungsfälle und ich habe noch nicht das perfekte Format gefunden. Von daher bin ich also auch Hörern dankbar, wenn sie da eine Empfehlung teilen wollen. Von daher habe ich einen anderen Twist, der vielleicht für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin auch interessant sein könnte. Es gibt so ein Tool, das ist auch von Google, das gibt es auch schon ein bisschen länger, das nennt sich Notebook LLM. Indem ich beliebige Quellen hochladen kann und die aufbereiten kann, unter anderem zu Podcast. Sprich, ich kann irgendwelche 120 Seiten PDFs von Gartner, McKinsey, you name it, hochladen und die bereiten das tatsächlich in so ein typisches Dialog-Podcast-Format auf und brechen das so in 20 Minuten auf die wichtigsten Punkte herunter. Und das ist tatsächlich, was so die Weiterbildung im AI-Bereich angeht, im Moment so mein Way to go, ne? Und wer das Tool noch nicht kennt, macht Spaß auszuprobieren. Das wäre so eine Empfehlung von mir mit AI-Twist.
In jedem Fall. Also ist super spannendes Tool, kann man im Alltag sehr gut benutzen und genauso wie du es sagst, man kann dem ja auch aus unterschiedlichen Quellen dann halt eben Wissen geben,
Exactly.
was er dir dann zusammenfasst. Ich finde die beiden immer ein bisschen anstrengend, wenn man denen dann zuhört, aber sie machen es sehr, sehr unterhaltsam und man fühlt sich am Ende dann halt eben wirklich unterhalten, ne? Also das ist ja dann vielleicht auch der einfache Weg für Wissen in den Kopf rein.
Ja, also ich meine, was sollen diese beiden Armen auch machen, wenn sie da irgendwie so ein 120 Seiten McKinsey Paper bekommen haben?
Ja, sehr cool. Dann bleibt uns am Ende ganz, ganz lieben Dank zu sagen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du uns in den Punkt AI-Anwendung mitgenommen hast, wie ihr es bei euch versteht, wie ihr letzten Endes dazu beitragt, dann halt eben die Kundenzufriedenheit einerseits so ein Stück weit zu automatisieren, aber gleichzeitig halt eben hochzuhalten. Und auch die sehr vielen logistischen Anwendungsbeispiele und Use Cases, die du mitgebracht hast. Insofern vielen Dank, vielen lieben Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, war am Ende auch sehr kurzweilig.
Ja, Dito, und nächstes Mal erzählt ihr noch ein bisschen mehr aus eurem Alltag, beziehungsweise ich höre einfach euren Podcast zu, weil ich finde es natürlich auch mega spannend, was ihr macht. Von daher, ja, danke nochmal für die Einladung.
Super gerne. Euch lieben Hörern, vielen Dank fürs Dabeibleiben. Wir packen natürlich sämtliche Informationen dazu unten in die Shownotes. Dann könnt ihr Daniel anschreiben, wenn ihr, ne, habt ihr euch bestimmt gemerkt, das Canvas mit ihm ausprobieren wollt, beziehungsweise das entsprechend dann halt eben nutzen wollt. Ansonsten, wo ihr auch viel finden könnt. Falls ihr Hilfe braucht, ist Daniel euer Mann bei dem Thema, wenn es darum geht, AI als Hebel zu benutzen in den Prozessen bei euch. In diesem Sinne. Wir wünschen euch einen schönen Abend, viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, danke und ciao, ciao.
Macht's gut.
Bye bye.